Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 340. Heute wieder mit unserem Stammgast Florian Heinemann. Wir sprechen über die Zahlen von Wish.com. Die sind nicht so gut ausgefallen, aber da erfahrt ihr gleich mehr darüber. Und über AO.com. Wie kann man es schaffen, mit so einem ganz langweiligen Business, dem Verkauf und der Installation von Waschmaschinen, so groß zu werden und dabei auch noch Geld zu verdienen? Das sind unsere beiden Hauptthemen. Wir wollen euch auch nicht mehr als 45 Minuten in Anspruch nehmen. Und falls ihr noch mal zwei, drei spannende Sachen lesen wollt, gab es vor kurzem einen Hinweis bei Exciting Commerce. Und zwar hat der Kollege von Jochen Krisch, der Peer Schrader, auf dem Supermarkt-Blog mal zusammengetragen, wie das denn so ist, wenn man ein Nachbar von Gorillas wird, also diesem Startup, was so schnell liefert. Der Artikel heißt "Genervte Nachbarn, blockierte Gehwege, entpuppt sich Gorillas Standortvorteil als Nachteil für die Nachbarn". Ist ganz interessant, wie die Wachstumsschmerzen so aussehen bei so einem neuen Business. Lest da mal rein, ich verlinke das in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit unserer Analyse zu Wish.com und AO.com. Florian, willkommen zu Ausgabe, lass mich mal kurz gucken, 340. Du warst vor 5 Ausgaben schon dabei. Da haben wir über, darüber gesprochen, was wohl wäre, wenn wir gemeinsam ein SPAC auflegen würden. Da müssen wir vielleicht einmal ein kurzes Update nochmal machen, ob sich die SPAC-Euphorie noch so gehalten hat. Und wir haben über HelloFresh gesprochen und Etsy und über Raoul Rossmann, der seine Vision für die Innenstadt Hannovers geteilt hat im aktuellen Buch, ich glaube, Zukunftspolitik oder Zukunftsperspektiven. Heute sprechen wir über Wish, unsere Lieblingsunternehmung, die Zahlen veröffentlicht hat für 2020, und über AO.com. Aber sag doch mal, die letzten Podcasts haben wir aufgenommen vor über einem Monat. Was ist passiert in der Welt von Florian Heinemann?
Was ist passiert? Gut, ich meine, die allgemeine Stimmung ist ja weiter. Also wir haben ein paar frühphasige Investments gemacht oder zwei. Werden wir auch noch entsprechend announcen.
Können wir ja nächstes Mal drüber reden, über eure neuen Investments.
Genau. Und ansonsten, die Stimmung ist ja, hält sich ja weiterhin auf hohem Niveau, muss man sagen.
Ja. Solange die Notenbanken bei Nullzinsen überall Geld drucken, läuft's.
Ja, deswegen. Also insofern, ich bin weiterhin verhalten optimistisch.
Ja. Gilt das auch für das Thema SPACs? Würden wir heute auch immer noch den Heinemann Graf SPAC gründen, um dann eine hoffnungsvolle Firma wie Spryker schneller an die Börse zu bringen?
Ja, grundsätzlich, wie gesagt, also ich bin da ja, ich will dem Instrument jetzt an sich gar nichts Böses oder dem jetzt irgendwie was anlasten. Ich glaube, die Situation hat sich jetzt ja im Sentiment gegenüber SPACs, glaube ich, ein Stück weit verschlechtert. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
Also, verschlechtert ist ein schöner Euphemismus.
Genau, also und insofern, glaube ich, war unsere Intuition zu sagen, wahrscheinlich sind wir ein bisschen spät dran, war vermutlich richtig, ja, würde ich jetzt mal so sehen. Also mal gucken. Also ich meine, das Problem bleibt ja gleich, dass du eben wahrscheinlich zu viele SPACs hast für zu wenig sehr gute börsenfähige Companies und dass sich eben auch eine Reihe von Companies, die eigentlich da reinfallen würden, dann doch dagegen entscheiden, das mit einem SPAC zu machen, sondern sich für ein Direct Listing entscheiden, wie jetzt eben Coinbase oder eben für einen ganz normalen IPO-Prozess aus verschiedenen Gründen. Aber wie gesagt, ein SPAC an sich hat ja schon gewisse Vorteile, ne? Und ich glaube, gerade wenn sozusagen die Gebühren oder das, was der Initiator bekommt, wenn das sozusagen klar gekoppelt ist an Ziele und dann sicherlich auch eine gewisse Höhe nicht überschreitet. Also wir haben am Anfang ja da von diesen 20% geredet, die du dann vor dem Pipe-Investment sozusagen hast als Initiator. Das ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen viel, ne? Beziehungsweise das sollte dann schon eben an gewisse Kriterien gekoppelt sein, dass das gerechtfertigt ist. Und da habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass im Prinzip da eine sehr große Flexibilität auf Seiten der Initiatoren ist, zum einen deutlich erfolgsabhängiger entlohnt zu werden und zum anderen eben auch die absolute Gebührenschraube da so ein bisschen oder sozusagen das, was der Initiator bekommt, des Bugs an der Gesellschaft, das eben weiter runterzufahren. Aber wie gesagt, an sich, das kann auch gewisse Vorteile haben, ne? Also zum Beispiel, dass du da eben deutlich länger Zeit hast, gewisse institutionelle Investoren zu überzeugen von dir, die du dann auch danach natürlich dann, die dich danach auch weiter begleiten können. Also war so ein Bookbuilding-Prozess im IPO. Das geht ja dann relativ fix und insofern kann so eine Spark-Geschichte schon Sinn machen, wenn du halt mit institutionellen Investoren über einen gewissen Zeitraum sozusagen in Austausch gehen willst, um dann auch eine Langfristigkeit der Zusammenarbeit irgendwie vorher abzuprüfen. Es gibt auch ein paar andere Vorteile. Also insofern, ich will das gar nicht per se jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber es sind wahrscheinlich gerade ein paar zu viele für zu wenige Companies. Ja.
Hm. Okay, gut. Also SPAC ist noch nicht ganz aus der Welt, hat jetzt ein kleines sozusagen ein PR-Tal, das es durchlaufen muss. Ist ja vielleicht auch ganz bereinigend für das Thema SPAC. Dann noch ein anderes Thema, bevor wir auf Wish.com zu sprechen kommen. Es gab in den letzten Wochen ja eine ganze Menge Trubel rund um das Thema Krypto. Es gibt ja mittlerweile, sind ja quasi alle Kryptowährungen zusammen so 2000 Milliarden wert. Also sagen wir schon die 2-Billionen-Grenze haben wir schon überschritten. Ich glaube, der Coinbase-Börsengang, das war letzte Woche, war ja wieder so ein Riesenthema mit vielen Dutzend Milliarden Bewertungen und da scheint ja momentan Geld gedruckt zu werden und das schreit ja dann immer nach vielen neuen Geschäftsmodellen, mit denen dann Gründer zu den Top-Investoren kommen. Und wer, wenn nicht du, ist der Top-Investor bei dem Thema? Wie schaut das bei euch aus? Wenn du mal so den Dealflow anschaust, gibt es da viel rund um das Thema Krypto? Passiert jetzt eine ganze Menge? Will jetzt jeder noch eine Kryptobörse aufbauen oder wie schaut es aus?
Ja, eine Kryptobörse jetzt nicht unbedingt, ne? Aber es ist schon so, dass natürlich in den Fintech-Decks, die man jetzt bekommt, das Thema Krypto schon eine gewisse Rolle spielt. Und du siehst es ja auch, dass jetzt auf einmal so jemand wie Robinhood, oder was heißt auf einmal, ne? Das ist jetzt schon ein bisschen länger so, dass Robinhood macht das, glaube ich, schon seit anderthalb Jahren oder so, dass die Krypto-Trading eben auch zulassen. Wie heißen die Kollegen aus Österreich, auch ein Broker, der sozusagen sehr stark auch in dem Bereich unterwegs ist, auch eine große Bewertung, große Runde gemacht hat gerade. Und insofern ist das schon stärker im Mainstream angekommen und dementsprechend hast du das dann auch, wenn du irgendwelche Fintech-Decks bekommst, spielt das Thema Kryptowährung an sich, hat auf jeden Fall wieder zugenommen. Ne? Das kann man auf jeden Fall so sehen.
Aber Nehmt ihr das ernst, weil es ist ja so viel Volatilität in dem Markt. Ich glaube, Dogecoin ist momentan das beste Beispiel. Das ist ein Spaß-Krypto, der aber jetzt auch mit mittlerweile 60 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aufwartet. Was für ein Spaß schon relativ viel ist. Also kann man da gibt es irgendwelche Themen, in denen ihr da drin seid? Entweder aus einer Return-Perspektive oder aus einer Perspektive, hey, dann lernen wir wenigstens, wie es geht?
Also bisher, es ist ja schon so, dass die Trade Republic hat ja auch angekündigt, dass sie sozusagen da in den Crypto-Trading-Bereich reingehen werden. Also das einfach anbieten, ne? Ähnlich wie Robinhood das eben auch macht. Insofern sind wir dann da auch sozusagen indirekt mit involviert. Darüber hinaus, ja, also bisher nein, ne? Das hat aber sozusagen jetzt eher die Gründe, wir würden wahrscheinlich eher versuchen, da in den infrastrukturelleren Bereich zu investieren. Und da schauen wir auch weiterhin. Ne? Aber bisher haben wir da noch nicht sozusagen die letzte Überzeugung gewonnen bei einem bestimmten Thema. Aber ich will das jetzt nicht ausschließen. Ja? Also ich würde das jetzt nicht per se so Krypto-Trading ist was Spekulatives und so weiter, sondern ich meine, man muss ja schon sehen, dass jetzt Unternehmen anfangen, da zum Teil ihre Assets drin zu halten, dass größere Hedgefonds das tun und so weiter. Das sind ja schon alles so Indikatoren dafür, dass das zumindest jetzt mal als Store of Value und als gewisses Teilelement in der Asset-Allokation schon eine Relevanz hat, jetzt mal unabhängig sozusagen von dem technologischen Blockchain-Thema dahinter. Und das ist ja schon spannend zu sehen und den können wir uns natürlich auch nicht verwehren. Ne? Und jetzt Coinbase wird da sicherlich nochmal ordentlich, also Coinbase ist, glaube ich, jetzt die größte börsenartige Gesellschaft, was die Marktkapitalisierung angeht, meine ich zumindest. Vielleicht gibt es nochmal
den Weil sie gelistet sind, es gibt
natürlich
die machen mehr Umsatz, aber...
Die machen, genau, aber sozusagen jetzt, nur wenn du es jetzt mal vergleichst mit der Frankfurter Börse oder der New York Stock Exchange, ist, meine ich, jetzt Coinbase mehr wert als diese Firmen. Das ist ja schon ganz spannend zu sehen und den können wir uns natürlich jetzt auch nicht verwehren. Genau, also dementsprechend sind wir da schon weiter offen für. Man muss jetzt natürlich mal gucken. Coinbase kriegt ja eine sehr hohe Marge, ne? Das zeigt ja auch nochmal, wie früh dieses ganze Crypto-Trading jetzt noch ist. Ich habe es jetzt nicht prozentual genau im Kopf, aber es war eine ganze Ecke höher, als das jetzt zum Beispiel eine Frankfurt Stock Exchange bekommt oder eine New York Stock Exchange für das Handeln von ja letztendlich auch standardisierten Assets. Und da ist natürlich schon die Frage, wie schnell setzt jetzt ein Margendruck auf jemand wie Coinbase ein, ne? Und das, ja, der IPO war super und der hat jetzt auch sehr gut geklappt, aber es gab ja noch ganz andere Werterwartungen, ne, die da gesagt haben, 150 Milliarden Dollar und so weiter. Könnte das gehen, ne, weil ja auch sozusagen die Quartalszahlen gigantisch waren. Also jetzt das letzte Quartal für Coinbase hat ja, glaube ich, so viel Umsatz gemacht wie das gesamte Vorjahr. So, insofern, da hätte man fast noch mehr erwarten können und das ist dann eben nicht eingetreten. Und da wäre jetzt meine Vermutung, dass es auch zum Teil eben daran liegt, dass die Anleger schon erwarten, dass es da einen gewissen Margendruck geben wird.
Das ist eine super Überleitung zum nächsten Thema, weil die Marktkapitalisierung an den Börsen hat ja oft gar nichts mit der Rendite zu tun. Bei Coinbase haben wir jetzt, glaube ich, im ersten Quartal über 1 Milliarde sozusagen Return gehabt auf den Umsatz. Auf den Gesamtumsatz von irgendwie 4 Milliarden. Es gibt ja andere Unternehmen wie Wish, dem widmen wir uns jetzt. Da ist ja die Gewinnzone noch lange nicht in Sicht. Und wir haben ja vor 4 Monaten angefangen, über Wish zu sprechen. Vielleicht kannst du dich erinnern, das war noch vor dem Börsengang. Da haben wir das Prospekt besprochen und danach habe ich einen Kassenzone-Beitrag geschrieben, der hieß Wish.com IPO. Viel gewollt, wenig erreicht. Im kürzlich erschienenen Podcast mit Florian Heinemann haben wir uns das Börsenprospekt von Wish vorgenommen und leider kaum erfreuliche Daten zu sehen bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles schlecht ist, aber im Grunde genommen ist alles schlecht. Und dann haben wir natürlich gewartet auf die nächsten Quartalszahlen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil der Börsengang war wieder unseres Podcasts doch sehr erfolgreich. Offensichtlich folgt uns der Markt noch nicht. Jetzt mit ein paar Wochen Verzögerung ist der Markt uns aber gefolgt. Wish wurde jetzt abgewertet. Ich glaube, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da war Wish noch über Ausgabekurs, irgendwie bei 26, $27. Wir sind bei ungefähr $20 an die Börse gekommen. Und Tageskurs heute ist $12, hat sich also halbiert. Immer noch $12 zu viel aus meiner Sicht. Aber schauen wir mal ein bisschen rein. Da sind jetzt aktuelle Zahlen gekommen. Am 8. März gab es dann die Zahlen. Wir waren ja sehr kritisch. Die Kunden bleiben der Plattform nicht treu. Die Margen sind viel zu gering. Es gab überhaupt keine Aussicht auf einen profitablen Pfad. Und ja, da wollen wir halt mal reinschauen, ob sich da was geändert hat. So, die Bühne gehört dir. Was konntest du den Zahlen von Wish, die seit jetzt ein paar Wochen online sind, auf den ersten Blick entnehmen? Doch, alles wieder gut?
Ja gut, also ich glaube, insgesamt hat ja, Wish im Vergleich zum Höchstkurs 2/3 des Börsenkurses verloren oder irgendwie 60%, ne, so, und bleibt auch jetzt da, also trotz dieser Quartalszahlen. Das hat sich also nicht bewegt. Das kann ich nachvollziehen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, wie du jetzt gehst, dass sozusagen die 12 immer noch 12 zu viel sind. So, aber ich glaube, wenn man jetzt die vierte Quartalszahlen sich anschaut, oder das Jahr 2020 insgesamt, ne, 34% Topline-Wachstum, also beim Revenue, wo man sagt, boah, also für E-Commerce jetzt insgesamt in diesem Jahr ist das eher okay als jetzt super, ne? Wish hatte ja immer schon sozusagen das Thema, dass sie sehr viele Nutzer begeistern, die dann da offenbar auch stöbern, ne, in Wish und sich das anschauen. Deswegen haben die haben ja für den Umsatz relativ gesehen wahnsinnig viele Monthly Active User in der App, also deutlich über 100 Millionen. Das ist jetzt nur um 19% hochgegangen. Also sozusagen die Aufmerksamkeit trotz der Tatsache, dass ja die Leute sehr viel Zeit hatten. Also wenn du dir andere Seiten angeguckt hast oder andere Services oder Apps, Gefühl, also ich hätte fast erwartet, dass sie stärker wachsen, ne? So, und man muss sagen, jetzt die Profitabilitätssituation, also die Gross Margin ist zwar stärker gestiegen, Also da hätte man jetzt sagen können, die Grossmargin ist um 61% gestiegen im Q4. Der Revenue ist nur um 38% gestiegen. Also könnte man ja meinen, oh, es läuft eigentlich besser. Aber dann guckt man auf die Profitabilität, also beziehungsweise den Net Loss und dann auch das EBITDA. Und zumindest mal, was den Net Loss angeht, da hast du jetzt, sieht es schlimm aus, was aber fairerweise auch daran liegt, dass es da irgendwelche Stock-Based Compensations irgendwie gab, die da reinhauen und das nach sehr stark nochmal nach oben treiben. Aber selbst wenn man jetzt die rausnimmt, hätte man immer noch eine deutliche Verschlechterung. Und das so muss man, also die haben wohl sehr stark in Logistikthemen investiert, ne, weil so mal ein Kritikpunkt an Wish war ja quasi bisher immer relativ geringe Retention. Das heißt also, dass sie es nicht schaffen, die Nutzer in Wiederholungskäufer zu transferieren. Ein Thema dabei ist eben auch die schlechte User Experience. Da dauert zu lange, bis die Sachen kommen. Wenn die Sachen kommen, im schlechten Zustand, was machst du dann? Wie kriegst du den Kram wieder zurück und so weiter? So, da hat Wish sehr intensiv in eine eigene Logistik investiert. Oder eigene Logistik, muss man sagen. Also ein eigenes Logistikprogramm, was dann eben Merchants nutzen können. Das hat wohl die User Experience verbessert, aber hat natürlich auch Geld gekostet. Und Marketing-Effizienz ist auch nicht besser geworden, sondern eher runtergegangen. Also und man fragt sich natürlich schon, okay, wenn eine Firma auf der Scale auch im Corona-Rückenwind sozusagen so wenig stark wächst, also 34% ist schon nett, ne, oder jetzt 38% hier im vierten Quartal, aber da hätte man fast mehr erwartet. Und wenn man dann eben schaut, dass es auch recht stark mit Marketing-Expenses erkauft wurde, fragt man sich schon, wo ist da die Perspektive? Also, weil strukturell finde ich weiß nicht, wie dein Urteil jetzt wäre, hat sich da nicht so viel verbessert.
Ja, also ja. Ich teile das natürlich. Es hat sich strukturell eher verschlechtert. Klar, quasi dieser sozusagen der Net-Loss-Effekt, der mag jetzt kurzfristig auf die Boni zurückzuführen sein, die wir, aber wobei, ich weiß gar nicht, an wenige gezahlt worden, weil nach meines Wissens hatte der Gründe irgendwie noch 60-70% beim Börsengang. Das müsste man nochmal genau rausarbeiten, wo die gezahlt worden sind. Die haben ja zu dieser Zahlentabelle, zu der relativ kurzen Pressemitteilung, gab es ja auch eine bunte Präsentation noch dazu. Die heißt, die verlinke ich auch gerne nochmal, die heißt Q4 2020 Financial Results. Und da sind diese Zahlen auch nochmal so ein bisschen aufbereitet, schöner dargestellt. Und was da auffällt, zwei Drittel der Präsentation gehen, oder zumindest ein Drittel geht auf globale Makrotrends ein. Ja, die sagen also, der Total Addressable Market für E-Commerce ist 3,4 Billionen weltweit in 2019 und er verdoppelt sich bis 2024. Und davon hat Wish einen ganz kleinen Teil. Und das erinnert mich so ein bisschen an so klassische Gründerpräsentationen, die sagen, hey, der Gesamtmarkt, in dem wir aktiv sind, ist 1 Milliarde groß und wenn wir von diesen nur 10% bekommen, machen wir schon 100 Millionen. Und wenn wir Worst Case nur 1% bekommen, dann machen wir immerhin 10 Millionen. Und du kannst von diesem Businessmodell jetzt, in dem du 100.000 Euro investierst, kannst du schon 20% abhaben. Das ist ein total sicherer Case. Und so ist diese Präsentation aufgebaut. Die argumentieren damit, dass es halt weltweit sehr viele Haushalte gibt, die noch in den E-Commerce reinkommen, die alle auf affordable Solutions setzen müssen, also Plattform We Wish, anstatt das ganz, ganz teure Amazon. Belegen sie aber gar nicht, wie viel Preis attraktiver die eigentlich sind. Und die Argumente sind immer noch sehr generisch, ne? Sie fokussieren sich auf Wish Investment Highlights, unter anderem Strong Data Science Advantage, Cost Effective User Acquisition. Das ist ja nicht der Fall, sehen wir in den Daten. Focused on High Lifetime Value Customers. Sehen wir jetzt auch nicht der Fall. Klar, der Durchschnittsumsatz steigt, aber sie schaffen es ja nicht. Und die Plattform ist ja jetzt nicht ein Jahr alt, sondern die Daten beweisen eigentlich, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Marktthesen zu belegen, obwohl sie ja sehr viel Geld eingesammelt haben und sehr viel Geld genutzt haben und damit ja diese Thesen zumindest ansatzweise hätten belegen müssen. Zeigt ja auch gar nicht, keiner von den Trends in der Präsentation zeigt ja mit ausreichend Momentum, dass sie schaffen können, diesen riesigen Markt zu heben. Deswegen fühle ich mich quasi sehr bestätigt mit den Aussagen aus unserem ersten Podcast mit den Börsenunterlagen. Und ich frage mich immer noch, wer das, das Business ist jetzt, glaube ich, bei einem Market Cap von 7 Milliarden, ja, mit weiterhin hohen Verlusten. Da erscheint mir jetzt quasi eine Plattform wie Coinbase, die wahrscheinlich in diesem Jahr so 4, 5 Milliarden erlöst. Die wächst ja noch relativ stark, wenn Krypto so weitergeht, vielleicht noch mehr. Und die damit irgendwie 60 Milliarden oder 100 Milliarden meinetwegen bewertet wird. Total billig. Wie gesagt, kein Anlagehinweis. Wir haben ja auch einen Disclaimer. Also sozusagen investiert auf keinen Fall aufgrund der Aussagen von Florian und mir. Da werdet ihr jetzt schon pleite. Ja, da könntet ihr euch jetzt noch nicht mal den Mobilfunkvertrag leisten, mit dem ihr diesen Podcast gerade hier abhört. Aber also ich habe ja mit dem Jochen Krisch auch darüber gesprochen. Da haben wir in unserem Podcast, den wir machen, mit Joel Kaczmarek auch mal darüber gesprochen. Und er sieht halt schon noch Chancen. Er kann sich sogar vorstellen, das so ein bisschen als Outlier in den Glore aufzunehmen. Und ich sehe auch unter rosa-rotester Brille, unter ganz positiven Annahmen, ich sehe einfach, da habt ihr keine Hoffnung. Also Corona hätte das Jahr sein müssen, Furwisch. Und die Zahlen zeigen, noch nicht mal Corona hat geholfen. Und boah, das also macht mir schon große Bauchschmerzen.
Ja, man muss mal gucken. Ich meine, ich glaube, so wenn du die Präsentation anguckst, die reden ja sozusagen vom Value-Conscious Consumer. Ja, also ja. Das ist sozusagen. Ja.
Also dem klassischen Deutsch.
Mit weniger als 75.000 Dollar Haushaltseinkommen, was ja auch so, dass das jetzt sozusagen das Zielsegment wäre. Und ich kann dem schon was abgewinnen. Ne? Also das ist natürlich eine sehr US-zentrische Sicht, ne? Wo man sozusagen letztendlich als Unterschichtenhaushalt auf 75.000 US-Dollar gezählt wird. So, da bist du in Deutschland eher in der Mitte der Gesellschaft. Sozusagen, ich kann dem schon was abgewinnen. Ne? Das ist quasi diese Primark-Vision, dass die auch online funktioniert. Ne? Man muss natürlich mal gucken, rechnet sich das dann eben noch von den Logistikkosten und so weiter, ne? in diesem Preissegment. Jetzt haben sie eine Initiative gestartet, um sehr stark US-Merchants zu listen. Also das ist ja Wish in der Ursprungsform, ist ja sehr stark. Ich shippe Sachen direkt von Chinese sozusagen Suppliern nach Europa und in die USA. Mit eben den verbundenen Problemen. Also wir hatten auch über dieses Shipping-Risiko gesprochen oder das Problem, dass ja die Shipping-Kosten, wenn China sozusagen nicht mehr diesen Bonus bekommt, was den Paketversand angeht, dass sich das dann auch alles nochmal sehr dramatisch auswirken könnte auf die Shipping-Kosten. So und dem soll ja so ein bisschen entgegengewirkt werden, natürlich auch mit US-Merchants. Und das Zweite ist natürlich, dass dadurch tendenziell auch die User-Experience besser wird. Ich glaube, das müsste man sich mal angucken, ne, ob es eben genügend US-Merchants gibt, um auch eben diese Zielgruppe vernünftig zu bedienen. Und was schon auch spannend ist, und ich meine, sie haben halt wahnsinnig viele Nutzer, also 105 oder 107 Millionen Monthly Active Nutzer, das ist schon halt eine sehr hohe Reichweite. Und da ist halt schon die Frage, also wir haben ja jetzt auch so die ersten Brands, die da draufgehen, haben sie hier ja geschrieben, Mizuno, Hulala und die kannte ich jetzt nicht, Trackphone Wireless, die sich da sozusagen direkt listen als Merchants. Also sprich, vielleicht gelingt es eben doch noch, ne, diese wahnsinnige Reichweite besser zu kanalisieren. Also weil für mich wirkt das ehrlicherweise so, wenn du diese ganzen Value-Conscious Consumers hast, so viele davon jeden Monat, wirkt das fast so, als ob man den Product Market Fit Inventory seitig und so weiter noch nicht so richtig gefunden hat. Also, und das ist natürlich auch irgendwo eine Chance. Also, vielleicht kommt da noch was. Also, wir werden es weiter, aber ich bin ja immer so ein Ticken optimistischer und weniger drastisch über dem Urteil, als du das bist. Insofern ist vielleicht berufsbedingt. Aber das werden wir sehen. Vielleicht, ja.
Du meinst, ich wäre ein schlechter Venture Capital Investor?
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das, und man darf natürlich, sie haben, glaube ich, noch 2 Milliarden Cash. Ne? Also sie haben ja im Börsengang 1,1 eingesammelt und hatten davor schon, also sie haben noch echt viel Cash. Das heißt, sie können das, was wir jetzt hier gerade sehen, halten sie ja noch ein paar Jahre durch.
Ne? Ja, okay. Aber gut, aber dann nehme ich aber diese These nehme ich mit oder diese Sicht würde ich teilen. Also sie haben schon einen großen Zugang. Sie haben jetzt quasi bewiesen, dass sie eine mobile App bauen kann, die 100 Millionen Monthly Active User ausreicht. Sie können irgendwie Bestellprozess tätigen und sie haben relativ viel Cash. Jetzt brauchen sie, also wenn man quasi das alles wegschmeißt oder quasi was alles heute, also heute ist ja so, diese Merchant-Endkundenbeziehung funktioniert nicht. Ne? Also sozusagen funktioniert für Merchants nicht. Die haben auch weniger Geld investiert 2020 als 2019 in die Product Boost. Also es scheint für den durchschnittlichen Merchant keine coole Plattform zu sein. Wenn sie es jetzt schaffen, so eine Art supergeiles Eigenmarktmodell aufzubauen, keine Ahnung, vielleicht irgendwie mit 1000 Influencern einen Vertrag abschließen, mit Kylie Jenner nochmal 100 Millionen Cash geben, dass ihre Produkte exklusiv auf Wish sind, einfach komplett auch das Logistikthema ownen, weil mit Logistik haben sie ja mittlerweile auch eine relativ starkes wachsende Service-Säule aufgebaut und sagt, okay, wir sind die Trusted-Plattform für eure Lieblingsprodukte von den Influencern, dann könnte was draus werden. Dann könnte man vielleicht mit jeder Transaktion Geld verdienen, da gibt es dann sofort initialen Traffic, aber den irgendwie 500. Chinesischen Anbieter von Kinderhüpfburgen zu finden mit Streichpreis $8,000, den gibt es dann irgendwie für $12 die Kinderhüpfburg. Also da sehe ich, also ich sehe in dem Modell, was Wish bisher vorgestellt hat, keine Hoffnung, aber es gibt sicherlich ein paar Assets, die wertvoll sind, aber Anton Schlecker hatte auch jeden Tag 4 Millionen Kunden seiner Filiale und Ware im Wert von 50 Millionen hat es auch nicht für einen Turnaround gereicht. Also ich weiß nicht. Dann könnte man aber sagen, der Börsenkurs, der reflektiert auch den Cash-Bestand ein Stückchen. Den müsste man ja abziehen eigentlich von, das Geschäftsmodell ist nur 4 bis 5 Milliarden noch wert.
Ja, ich glaube jetzt aktuell, was sind es, 7,6 Milliarden Dollar? Genau. Ja. Und dann Cash abziehen.
Ah, gut. 4 Milliarden mehr als Karstadt, ne? Obwohl, das stimmt ja auch nicht mehr. Ich habe jetzt gehört, da geht auch so ein Sammelsurium von Online-Händlern an die Börse für in so einem SPAC oder so. Da müssen wir auch mal drüber reden. Das habe ich noch nicht genau
verstanden. Du meinst die Siegner Sports Group?
Die Siegner Sports Group ist jetzt ja auch mehrere Milliarden wert, glaube ich, oder soll wert werden. Ist das schon gelistet? Wird das noch gelistet?
Ich, ja, nach meinem Verständnis gibt es da Gespräche. Ja, also, ja. Aber.
Wahnsinn.
Ja, mal gucken. Aber das ist natürlich ein fieser Vergleich, das jetzt mit Karstadt zu vergleichen, nur weil da, glaube ich, Karstadt Sport auch mit dazugehört. Ja, das ist.
Ich sehe bei Karstadt mehr nachhaltigen Value als bei Wish, muss ich sagen. Aber okay, gut. Wir lassen uns da überraschen. Wir verfolgen weiterhin die Quartalszahlen. Wir gucken uns das jedes Quartal an, geben hier auch ein Update im Podcast und vielleicht werden wir eines Besseren belehrt und es funktioniert am Ende des Tages doch.
Aber man muss natürlich schon sagen, ich bin jetzt gerade hier auf der Seite, die muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Seite 16 der Präsentation, die du verlinkt hast oder die du verlinken wirst. Und das ist schon die Financial Highlights. Ne? Also highly capital efficient model. Highly capital efficient. Where did you see that? Ne? Und dann attractive.
Für den Gründer.
Unit Economics and Data-Driven User Acquisition. Das ist so, okay, welche Unit Economics guckt ihr euch jetzt eigentlich genau an? Also, das ist schon grenzwertig, sowas von der Kommunikation. Ne? Aber gut, also wir werden das weiter verfolgen.
ist auch ganz geil. Die Seite, die Florian vorgelesen hat, die heißt Financial Highlights, aber die hat gar keine Zahlen.
Doch, 2 Billion Cash.
Ja, 2 Billion Cash on Balance Sheet, das stimmt. Ja, also wir bleiben, also ich fasse mal so zusammen. Also wir bleiben weiterhin kritisch. Ja, wir wollen jetzt die Bewertung am Aktienmarkt gar nicht deuten. Da kann jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Aber aus einer reinen E-Commerce-Experten-Brille sieht das alles nicht so rosig aus, die Zahlen. Und uns fehlt immer noch so ein bisschen die Fantasie, wie man da das Ruder rumreißen kann. Das, so kann ich es zusammenfassen, oder?
Ja, ich denke, das trifft es. Aber wie gesagt,
mal schauen. Ich gucke gleich mal im Financial Kalender, wann denn die nächsten Quartalszahlen kommen. Jetzt, wo die Leute wieder normal einkaufen können in den Läden, auch in den USA, die ganzen Sonderrabatte bekommen für die Lagerware, wird es, glaube ich, noch schwerer für Wish in der Kundenakquise. Aber ich habe noch ein spannendes anderes Modell gefunden, was wir heute noch mal kurz besprechen müssen, nämlich AO.com. Das ist eine weiße Warehändler aus UK, vertikal integriert, machen ihre eigene Logistik und habe ich selber auch ausprobiert. Ich habe jetzt meine Spülmaschine gewechselt bei AO.com und wenn wir mal so 10 Jahre zurückspulen, gab es wenig Hoffnung für vertikalisierte Nischen-Online-Händler. Also da hätte jetzt keiner versucht, einen Waschmaschinenhändler aufzubauen. Das ist ja auch ein riesiger Markt für Otto zum Beispiel. Die sind, glaube ich, in Deutschland oder in Deutschland, Österreich, Schweiz mit Abstand der Marktführer für weiße Ware. Jetzt gibt es hier einen Anbieter. Ich muss mal ganz kurz schauen, auf welche Zahlen die gesprungen sind im Trading-Statement. Die haben Full Year, wo wir den Gesamtrevenue hier stehen, sind auf jeden Fall 62% gewachsen, 1,6 Milliarden Revenue. Das waren die Daten vom 15. April, also sehr, 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 sehr frisch. Und sind auch recht guter Dinge, dass sie sogar den deutschen Markt, in den sie vor circa 3-4 Jahren eingestiegen sind, in diesem Jahr schon operativ positiv abschließen können. Und da frage ich mich, wie konnte das sein, dass so ein Anbieter entsteht, nicht nur in UK, sondern auch in Deutschland, und das ein Geschäft ist, was ein Mediamarkt nicht geschafft hat. Also die müssen ja auch Online-Kunden akquirieren, die haben genau die gleichen Margen und Einkaufskonditionen wie alle anderen auch. Die verkaufen auch Miele und Samsung und Gorenje Geräte. Hast du da eine Sicht drauf? Ist das eine Ausnahme oder machen die irgendwas besonders, besonders gut? Ist der Markt mittlerweile einfach so reif für so einen Spezialanbieter?
Ja gut, also ich glaube, du hast ja schon auch die generelle Awareness für sozusagen das Segment, was die verkaufen, ist ja schon über die Jahre jetzt deutlich, deutlich gestiegen, ne? Dass Leute das online kaufen und auch merken, okay, das ist von der Experience ganz cool, wenn das nach Hause kommt, das wird eingebaut und so weiter. Also das, da muss ich nicht unbedingt beim örtlichen Fachhändler das offline kaufen. Also insofern, ich glaube, die Marktdynamik da in der Hinsicht ist schon sozusagen, spricht dann natürlich eher für einen Player wie AO.
Wo hast du deine letzte Waschmaschine und Kühlschrank gekauft für eines deiner vielen Mansions in Berlin?
In der Tat habe ich die letzte Waschmaschine bei AO gekauft.
Warum?
Weil die bei Idealo für das Waschmaschinenmodell, was ich gerne haben wollte, sozusagen die günstigste sozusagen Marke waren, die ich kannte, mit einem halbwegs vernünftigen, sozusagen, wo ich weiß, okay, da kann ich mich irgendwie dran wenden, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Ja. So, und da waren
die. Aber das ist doch hoffentlich eine Miele-Waschmaschine gewesen, oder?
Das ist eine, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ist das, ich glaube eine AEG oder eine Siemens, kann das sein.
Ja, okay. Ja. Gut. Also, und da war in diesem Idealo-Listing war AO.com der beste Anbieter?
Ja, also zumindest von sozusagen, da gibt es ja dann immer bei Idealo häufig dann irgendwelche ganz, ganz kleinen Dinger. So, und da, wo ich sage immer, ich habe gerne irgendwie, was ich irgendwie so eine Art Customer Service, wo ich mich dann dran wende und dann zahle ich auch 20 Euro mehr oder so. Aber die waren auf jeden Fall relativ weit vorne. Und das hat alles auch super funktioniert.
Okay, wie war die Experience? Hast du dann nochmal irgendwie angerufen? Haben die sich vorher gemeldet, bevor sie ins Installieren kommen? Haben sie dein Altgerät mitgenommen?
Ja, das war alles völlig, völlig in Ordnung. Also musste mich da nicht melden, sondern das hat einfach alles so funktioniert, wie beschrieben. Ja, das war alles gut. Ja. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch hier wieder. Ne? Also ich bin da nicht alleine. 80, der Net Promoter Score von AO-Kunden ist bei über 80. Und das ist Wahnsinn, finde ich, ehrlicherweise, für ein Thema, wo ja echt viel schiefgehen kann. Also wenn du jetzt sozusagen das mit Möbeln dann vergleichst oder so, dann ist ja auch eine komplexe Kategorie, gut, keine standardisierten Geräte, aber auch da müssen Dinge aufgebaut werden, komplexere Sachen. Also da ist der natürliche Net Promoter Score deutlich geringer. Und deswegen war ich schon sehr positiv überrascht. Also sie scheinen das Customer Service mäßig oder Customer Experience mäßig wirklich sehr gut im Griff zu haben. Ich meine, das ist natürlich immer sozusagen so die Debatte, die du ja auch schon ein paar Mal intensiver angeregt hast, ne, dass sozusagen der Pure Player sich häufig natürlich mit diesen digitalen Themen leichter tut und die Digitalkompetenz war natürlich das, was dich entweder zum Covid-Gewinner, also zu einem überproportionalen Covid-Gewinner gemacht hat, wenn du da auf der digitalen Seite eben stark warst. Mhm. Und da ist AO dann vielleicht anders aufgestellt als ein Mediamarkt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, der UK-Markt ist natürlich tendenziell echt kompetitiv, was E-Commerce angeht. Das heißt, wenn du dich da durchsetzen kannst, hilft das sicherlich auch nochmal in Deutschland. Also das ist zumindest, musst du sicherlich Kategorie bei Kategorie gucken, aber das Sophistizierungslevel, ist zumindest jetzt unser Eindruck in UK, ist schon echt hoch, was eigentlich alle Dimensionen angeht, Online-Marketing, Service und so weiter. Das heißt, wenn das der Markt ist, wo du sozusagen deine Prozesse und sowas etablierst, ist das sicherlich auch ein gewisser Vorteil für jemanden. Genau.
Also hier ist ja auch in der Präsentation, ist ja auch World Class NPS Score in Deutschland 89,2 und sie reporten sogar für den deutschen Markt auf Monatsebene die Profitabilität. Und da sozusagen sind sie verbrennen immer noch knapp 500.000 bis 1 Million im Monat, aber Trend geht ganz klar nach oben. Also da scheint es dann Skaleneffekte zu geben. Profitability in Germany. When, not if, schreiben sie. Und das, sie waren auch in anderen Märkten, Niederlande haben sie schon geschlossen, also sind jetzt nicht so groß, dass sie den ganzen europäischen Markt ausrollen können. Plus, sie haben ja auch mit ihrem Vertikalisierungsansatz, bei dir war ja wahrscheinlich auch ein Fahrzeug von AO, mit Leuten sozusagen mit AO-Kostüm, also irgendwie Kleidung. Bei mir war irgendwie Teen Hamburg, Axel und Paul hießen die. Die haben sich danach nochmal gemeldet, dann musste ich auch nochmal an der Service dann eine E-Mail beantworten. Wie war das mit dem Team? Gibt es irgendwelche Dinge, die man verbessern kann? Also jetzt nichts Besonderes, aber handwerklich einfach extrem gut gemacht. Die wussten, wer ich bin, was ich gekauft habe, was ich für Präferenzen habe in meiner Lieferung, haben diese Prognose extrem gut eingehalten, was geliefert werden soll. Also einfach wenig Dinge sich zu beschweren. Dahingegen habe ich zum Beispiel ein anderes Kauferlebnis, was ich noch kurz teilen möchte. Und zwar habe ich im Rahmen einer, das war so ein bisschen die Weihnachtstombola, die ich mit Kassenzone übermache. Da kommen ganz viele Kassenzone-Hörer, konnten was gewinnen. Und einer dieser Hörer, oder haben wir es mit Spriker gemacht? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall diesen Speaker gewonnen von Apple. Wie heißt denn der? Das Äquivalent zu Alexa und Echo Dot. Das gibt's auf jeden Fall auch von das gibt's auch von Apple. Und den habe ich dort bestellt im Dezember und ich habe mittlerweile irgendwie 12 E-Mails bekommen von Otto, nicht lieferbar, aber nächste Woche kommt's, nicht lieferbar, nächste Woche kommt's. Und das ist natürlich so eine Customer Experience, die will man einfach nicht haben. Also man muss das einfach viel besser prognostizieren können. Und da habe ich den Eindruck, dass es bei AO.com einfach sehr, sehr smart, sehr clever gelöst. Wenn jetzt aber Mediamarkt diesen Ansatz 1:1 kopieren würde, hätten sie da eine Chance?
Ich denke schon, ne? Weil ich meine, Mediamarkt ist ja weiterhin eine sehr gut besetzte Brand in Deutschland. Also ich glaube schon, dass da durchaus eine Chance wäre, sowas zu replizieren. Ne? Also wenn man jetzt in der Lage wäre, diesen Ansatz 1:1 eben zu übernehmen, da ist natürlich immer die Frage, du hast natürlich nochmal eine andere Komplexität, ne, im Zusammenspiel zwischen Mediamarkt stationären Geschäften und Mediamarkt online und so weiter und Click und Collect und was man dann da irgendwie noch alles dazu machen muss, ist halt die Frage, dann hast du eine sehr starke Markt-Owner, ne, die dann beim Mediamarkt sehr relevant sind und sehr, sehr viel entscheiden können, sehr unternehmerisch agieren können. Mit denen musst du dann irgendwie klarkommen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das unter den Mediamarkt-Bedingungen quasi replizierbar wäre. Aber wenn, denke ich schon, dass sie da sehr gute Ausgangsbedingungen hätten. Weil ja. Sie haben sicherlich keine schlechteren Einkaufskonditionen, sie haben sicherlich keine schlechtere Markenbekanntheit. Also insofern, wenn sie in der Lage wären, das operativ zu replizieren.
Ja. Also hier sehen wir im Grunde genommen quasi ein triviales Handelsmodell, einfach deutlich besser exekutiert. Also die Customer Proposition wird ja auf der Seite relativ klar dargestellt. Also Best Price, Widest Range. Bring product to life with world-class content. Gut, man kann jetzt bei einer Waschmaschine jetzt nicht so nicht glückliche Menschen bei waschender Wäsche. Convenient delivery carried out with a smile. War bei mir auch so. Ich habe ja hin und wieder auch mal größere Ware bestellt bei Hermes. Und das Hermes-Zwei-Mann-Team war eigentlich immer gehetzt, nicht unfreundlich, aber hatte jetzt keine Zeit, irgendwie nochmal einen Kaffee zu trinken und dann scale and repeat. Und hier muss man ganz klar sagen, und ich glaube, das ist eine total positive Botschaft und das zeigt ja auch so ein bisschen das Potenzial, was online noch passiert. Wenn man das ab einer gewissen Skala bis zu einem gewissen Niveau kommt, und hier ist ja so ein bisschen auch die Milliardengrenze immer das Geheimnis, bis das wirklich gut funktioniert, kann man richtig Geld verdienen. AO.com hat noch einen riesigen Markt vor sich. Also es ist einfach ein sehr, 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 sehr großer Markt, der da noch vor denen liegt, weil es gibt noch sehr viele Kunden, die eben nicht bei AO.com kaufen. Du würdest wahrscheinlich AO.com auch weiterempfehlen. Würde ich jetzt dein Nachbar fragen, hey, wo kaufst denn du eigentlich deine deine Waschmaschine oder deine Geschirrmaschine oder was man immer noch für weiße Ware hat. Und das finde ich, ich verlinke auch nochmal den Geschäftsbericht, das finde ich extrem cool. Und dieser sehr progressive Move, in den deutschen Markt einzusteigen, der ja auch ausreichend Anbieter hat für Kühlschränke und Waschmaschinen, da kann man jetzt sehr gut ablesen, wie lange es eigentlich dauert, mit so einem vertikalisierten Modell in die Profitabilität zu kommen. Und da wird es einfach noch mehr Nischen geben. Also das ist für mich ganz klar ein Thomann-ähnlicher Case, ja auch schon im Umsatz deutlich größer als Thomann. Und das wirklich mit einem richtig krassen Commodity-Produkt. Ja, und jetzt auch kein Produkt, wo man jetzt eine besonders hohe Markenaffinität schon irgendwie hat, aber das jetzt nichts, was irgendwie für riesige Freude sorgt. Es sorgt nur für Ärger, wenn es nicht geht. Ja, so, das ist ja so ein bisschen das Produkt, das Schiedsrichterprodukt, ja, sozusagen, wenn es nicht auffällt, alles gut.
Ja, und ich glaube, Thomann ist wahrscheinlich auch nochmal leichter, ne, tendenziell von der sozusagen Wiederkaufneigung. Die hätte ich jetzt da nochmal, also ohne das jetzt genau durchdrungen zu haben, aber intuitiv hätte ich das jetzt da bei Thomann, die natürliche Wiederkaufneigung oder Kauffrequenz da als höher eingeschätzt, als es jetzt hier der Fall ist, ne, im Musikbereich, weil du da ja auch irgendwie Noten kaufen kannst, also eine Reihe von Kaufanlässen. Und das hätte ich jetzt hier nicht ganz so hoch gesehen. Genau, also je nachdem, wie breit man jetzt hier den ganzen Elektrobereich sieht, ne, also ob man das jetzt auf weiße Ware beschränkt oder eben noch ja, ein bisschen darüber hinausgeht. Aber das stimmt schon, es zeigt im Prinzip, dass mit einer sehr soliden Execution man auch in solche Märkte noch reingehen kann, ne? Und aber letztendlich ist es ja so ein bisschen das Gleiche, wie du, damals haben ja auch die Leute gesagt, irgendwie Wahnsinn, dass so ein About You gegen Zalando nochmal antritt. Wie wird das funktionieren? Und ja, Zalando ist deutlich größer und das darf man auch immer nicht vergessen. Wächst zwar prozentual langsamer, aber fügt natürlich schon mehr Umsatz hinzu, absolut gesehen, als das in About You tut, auch heute noch. Aber trotzdem sieht es ja so aus, dass in About You in absehbarer Zeit irgendwie erfolgreicher in die Börse gehen wird. So. Ja. Und insofern auch in dem Bereich. Gut, die machen jetzt sicherlich auch noch Dinge substanziell anders, als das Zalando gemacht hat, ne, und haben das auch von Anfang an gemacht. Also insofern ist das vielleicht, ist da, aber auch hier, klar sind das vermeintlich einfache Dinge mit der eigenen Auslieferung und sozusagen guten Content und so weiter. Aber das zeigt halt, wenn man das solide exekutiert, hat man auch in so einem vermeintlich kommoditisierten Bereich noch eine sehr gute Chance.
Ja. Genau, sind natürlich sozusagen auch in der Aktie relativ stark gestiegen im letzten Jahr, aber haben mit irgendwie 1,4 Milliarden Market Cap bei mittlerweile auch über einer Milliarde, also 1,4 Milliarden Pfund, glaube ich, Market Cap, über einer Milliarde Umsatz, starken Wachstum, auskömmliche Erträge, nicht groß, aber auskömmlich, also sozusagen schon okay, stark wachsend, jetzt nicht so wie bei Zooplus, wo es ja immer sozusagen nur 0,0x vom Gesamtumsatz sind. Also wir sollten jede Folge auf jeden Fall so einen positiven Case haben und ich glaube, von AO.com kann man sich eine Menge abschauen, weil es ja wirklich ein triviales Modell ist, aber einfach besser gemacht, deutlich besser exekutiert, an den richtigen Stellen gespart und an den anderen Stellen Gas gegeben. Ich bin gespannt, wann ich die erste E-Mail bekomme als Follow-up. Ich habe direkt auf der Website bestellt, also ich habe jetzt nicht über Ideale oder sonst nicht bestellt. Jetzt würde ich schon irgendwann erwarten, dass ich so eine Art, hier haben wir nochmal so einen Pflegeservice, hier hätten wir übrigens nochmal einen besonderen Deal für Sie. Ich habe jetzt investiert in so eine Miele-Spülmaschine, also das ist ja schon die oberste Schublade, die man greifen kann. Da würde ich jetzt schon erwarten, dass da irgendein smartes Follow-up kommt. Ist bisher aber noch nicht gekommen. Also da ist noch Platz. Empfehle ich jedem, sich da auch mal die Daten anzuschauen. Es gibt auch die Präsentation online. Man kann den Webcast sehen, der Investorenpräsentation. Da ist auch der CFO und der CEO. Die sitzen auch mit dem Hoodie irgendwie im Lager und erzählen so ein bisschen, wie das Business funktioniert. Extrem sympathische Leute scheinen das zu sein. Vielleicht kriege ich sie auch mal für einen Podcast überzeugt. Das wäre auch ganz cool.
Ja.
So, das waren schon die beiden Themen. Wir wollen die Leute nicht zu stark langweilen und ihnen Konsumzeit klauen von den Börsen-Podcasts, haben wir am Anfang schon besprochen, die ja überall die Charts stürmen, weil die Leute nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld und jetzt wissen müssen, wie sie es anlegen können an der Börse. Damit wollen wir euch aber gar nicht dienen. Da gibt es Leute, die können das deutlich besser. In 4 Wochen geht's weiter. Ich hoffe, bis dahin ist eure Wischbestellung auch da. Ja, Pool oder Trampoline gibt's da auch zu einem extrem guten Preis. Worauf freust du dich jetzt im April, Mai ganz besonders auf der Business-Seite, Florian?
Auf der Business-Seite? Ja. Boah. Worauf freue ich mich? Schwer zu sagen, ehrlicherweise. Also wir werden fangen so langsam an, unseren nächsten Fund zu raisen. Das haben wir aber auch schon mal irgendwie angekündigt. Das geht so langsam los. Da freue ich mich eigentlich mal drauf.
Ja, wie viel ist es jetzt?
Der 4. Ja.
Aber
Project A4.
Ja. Aber ist das jetzt nicht so wie bei Sequoia? Jetzt ist ja im Grunde durch den Mega-Erfolg, durch die Mega-Performance.
Insbesondere durch Spryker.
Ja, aber ja, zum Beispiel ist ja auch jetzt, ja. ist ja nicht mehr quasi irgendwie 10 Millionen Ding, sondern ist ja auch ein bisschen größer geworden. Ist es da nicht eigentlich so, dass ihr da nur noch limitiert Termine ausgeben müsst, sozusagen an Interessenten, und das auch cappen müsst, wer wie viel investieren darf?
Ja, das werden wir sehen. Ne? Also wir hatten beim letzten Mal war es schon so, dass wir da so ein bisschen aussortieren mussten, aber noch nicht so viel, wie ich das jetzt gehofft hatte. Aber du hast schon recht. Also mit zunehmender Präsenz im Markt, wenn der Track Record entsprechend ist, und wir sind jetzt ja 9 Jahre unterwegs und auch über alle 3 Fonds eigentlich recht konsistent gut unterwegs, das wird schon deutlich leichter, insbesondere von institutionellen merkst du das. Ne? Ob es jetzt so sein wird, dass wir da jetzt wahnsinnig viele Leute sozusagen rausschmeißen und die Termine begrenzen, das werden wir sehen. Aber das ist, Fundraising hat sich auf jeden Fall, ist auch, glaube ich, nicht so ganz persönlichkeitskonform, dass wir das so machen würden, aber, also jetzt von unserer Seite, aber es ist auf jeden Fall für uns deutlich, deutlich leichter als noch vor 5, 6, 7 Jahren. Das ist
was muss man da mitbringen? Ich meine, ein oder andere Bitcoin-Millionär hört vielleicht auch bei Kassenzone zu und denkt sich jetzt vielleicht diversifizieren, einmal in den nächsten Project A-Fonds mit reingehen. Was muss man da mindestens investieren?
Ja, also sagen wir so institutionelle, das geht dann eigentlich so bei 5 Millionen los. Also da ist man schon ein relativ substanzieller Bitcoin-Millionär, weil man sollte ja idealerweise nicht alles bei uns irgendwie investieren, ja. Sondern das so ein bisschen diversifizieren. Also so die größeren Pensionskassen oder so, die packen eigentlich 30% max in Venture Capital und Private Equity und davon den größeren Teil in Private Equity, ne, weil der Venture so gewisser Untersegment ist, aber dass die theoretische Untergrenze sind 200.000 Euro, weil das die BaFin quasi so vorgibt, das ist ein Kriterium, professioneller Investor zu sein. Das ist sozusagen, beginnt bei 200.000 Euro. Wir haben halt nur professionelle Investoren, weil du sonst nochmal eine ganz andere Art von Prospektpflicht und Regulierung dahinter hast, die wir halt vermeiden. Ja. Und deswegen haben wir nur mit professionellen Investoren zu tun. Deswegen sind die kleinsten, fangen bei uns mit 200.000 Euro an. Das sind dann aber auch in der Regel Leute, die in irgendeiner Form Business Angel sind, Unternehmer, die bei uns, mit denen wir schon früher zusammengearbeitet haben und so. Also das ist dann eher so eine Gruppe. Und die Family Offices fangen in der Regel so bei 1,5-2 Millionen an. Und genau, dann geht das hoch bis zu 20-30 Millionen.
Gut, also die jetzt gerade mit dem Coinbase-Börsengang oder mit irgendwas anderem bei Bitcoin oder Ethereum oder wie das Ganze heißt, Geld gemacht haben, die können sich dann bei Florian melden und schon mal versuchen, einen Termin zu bekommen im Buchungstool. Fonds Nummer 4. Florian, vielen Dank. Das war kurz und knapp. Wish und AO.com mit ein bisschen Geplänkel rund um das Thema SPAC ganz am Anfang. Dann hören wir uns im Mai wieder.
So machen wir das. In diesem Sinne.
Das war's schon. Bitte vergesst nicht die Bewertung bei iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, worüber ihr diesen Podcast hört, damit wir mal wieder in die Charts kommen und nicht immer nur die Börsenpodcasts ganz oben gelistet werden. Apropos Börsenpodcast, ich bin immer noch dran, mit Erik Potzowait so eine regelmäßige Ausgabe zu erstellen, aber der hat so viel zu tun mit Scalable Capital. Wir schaffen es einfach nicht, uns gut genug vorzubereiten. Bisher. Vielleicht beruhigt sich das ja auch mal. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem, ja, wie sagt man, Organic Power Drink von Klosterkittchen. Habe ich schon aufgenommen. Ganz spannende Folge, sehr unterhaltsam. Für alle, die sich für Ingwer-Säfte interessieren, sicherlich ein Highlight. Bis nächste Woche.